Feinfühlig, der Podcast zu digitaler Kulturforschung. Ein Institutskolloquium für die Ohren.
Weil es ist ja nicht so, auch bei Urban Exploration, dass jetzt jedes Objekt, das irgendwie vergammelt ist, cool ist. Ne? Es gibt da ja schon auch Grenzen. Ne?
Unser Thema heute, Urban Exploration oder das Erkunden und Dokumentieren von modernen Ruinen. Ich bin Uwe Baumann und unser Gast ist heute Stefanie Herold. Die promovierte Denkmalpflegerin hat sich insbesondere mit Emotionen und verschiedenen Erbevorstellungen auseinandergesetzt. Vor allem der Begriff Ästhetik scheint dabei als zentrale Kategorie immer wieder durch. Ihre Dissertation heißt folgerichtig, nicht weil wir es für schön halten. Das Schöne im denkmaltheoretischen Diskurs und hinterfragt gängige Wahrnehmungsmuster in der Beurteilung baulichen Erbes. Insbesondere das Interesse am Verfall und modernen Ruinen und das Internetphänomen Urban Exploration hat sie in der Vergangenheit intensiv beschäftigt. Lassen wir uns also auf den Zugang aus einer anderen Disziplin ein. Es werden sich dabei viele Überschneidungen auftun und das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich hat Stefanie unter anderem Kulturanthropologie studiert. Stefanie, schön, dass du heute da bist. Wo sitzt du denn eigentlich? Bist du in Bamberg?
Ich sitze in Berlin in meinem Hinterhofbüro, wie seit jetzt fast einem Jahr, ne? Aber ein schöner Hinterhof.
Statt der gängigen Kurzvorstellungen haben wir uns ein anderes Format zum Kennenlernen in diesem Podcast überlegt. Stefanie, vervollständige bitte folgende Sätze. Wenn ich Forschungsgelder für ein 6-jähriges Projekt hätte, würde ich?
Also theoretisch würde ich, glaube ich, im Moment sagen, ich würde irgendwas machen, wo ich reisen kann. Weit weg, vielleicht in die Mongolei, wo nicht viele Menschen sind, wo man coronamäßig reisen kann und da was über Erbekonstruktionen und Migration oder keine Ahnung was machen. Aber auf jeden Fall hands-on und raus hier.
Okay. Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle mehr oder weniger.
Denke auch.
Ein wichtiges Werk in meinem Studium war?
Der moderne Denkmalkultus von Alois Riegel. Also ist ein Klassiker natürlich und ich muss gestehen, dass ich den auch immer wieder lese, weil der schon sehr vielschichtig ist und sehr modern, viele neue Denksätze und eigentlich, finde ich, zu den Texten gehört, wo man immer wieder was Neues auch entdecken kann.
Ja, also ich meine, materielle Kultur spielt ja bei uns auch eine Rolle und ich glaube, Riegel kommt heute auch nochmal vor. Ein besonderes Erlebnis während meiner Forschung war?
Eigentlich war das eher so ein Schlüsselerlebnis für den Anfang meiner Forschung, also für die Frage, warum ich mich eigentlich mit dem Schönen oder mit Ästhetik überhaupt auseinandergesetzt habe. Und das war, als in Berlin der Palast der Republik abgerissen werden sollte und das Stadtschloss aufgebaut, hat der damalige Kanzler Gerhard Schröder gesagt, ich bin für den Wiederaufbau des Schlosses schon allein, weil es schön ist. Und das hat mich damals so tierisch aufgeregt, weil ich dachte, was ist denn das für ein Argument, weil es schön ist und was soll das überhaupt heißen? Und dann habe ich mich so gefragt, warum mich das eigentlich so aufregt und was eigentlich da alles so dran liegt und auch wie abwertend das natürlich von meiner Seite ist, so ästhetische Sachen mir gleich so, ja, auch so runterzumachen und nicht als Argument ernst nehmen. Und das war für mich schon ein Schlüsselmoment, der mich auch so begleitet, glaube ich, in meiner weiteren Forschung. Also einfach auch tatsächlich Meinungen erstmal ernst zu nehmen und nicht gleich auf dieses Verurteilende irgendwie und Abwertende abzuzielen. Das war für mich sehr wichtig.
Studierenden rate ich,
das zu machen, was ihnen Spaß macht.
Die besten Einfälle in Bezug auf meine Forschung habe ich, wenn?
Wenn ich rauche und wenn ich dusche. Rauchen mache ich meistens mit Freunden, also deswegen das so kommunikatives Denken. Mhm. Und duschen mache ich eher alleine, das ist dann eher so kontemplatives Denken. Das ergänzt sich ganz gut.
Trennung online und offline ist für mich?
Ja, immer weniger leider. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das noch eine richtige Trennung ist oder nicht eher sowas wie eine wechselseitige Beziehung.
Ja, also wechselseitige Beziehung ist das Stichwort auch für diese Podcast-Reihe, würde ich sagen. Und da steigen wir doch gleich mal ein, weil ich würde vorwegnehmen, dass es dieses Thema in seiner Fülle gar nicht gäbe ohne digitale Kommunikation. Aber das kannst du sicher besser erklären. Wie kamst du zum Thema Urban Exploration und was ist das eigentlich? Ich habe mich auch gefragt, ob du in der Szene selber aktiv warst. Und da möchte ich gleich anschieben, Die Frage stelle ich mir nämlich selber immer wieder, ist das überhaupt eine Szene? Kann man da von der Szene sprechen?
Also vielleicht, wenn wir damit anfangen, ich spreche eigentlich meistens eher von einem Phänomen, was vielleicht gar kein schlechtes Wort ist, weil es so ein bisschen diese Schwammigkeit mit sich bringt. Ne? Eher, also mehr als eine Szene, die irgendwie immer so suggeriert, dass es doch irgendwo was klar und Wissenes ist. Ich habe schon ziemlich früh, also vor ziemlich langer Zeit angefangen, mich damit zu beschäftigen und kam eigentlich natürlich eben aus dem Bereich der Denkmalpflege. Alois Riegel mit seinem Alterswert hat da natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt, der eben sagt, dass dieser Alterswert, der wo wir erkennen, also wo wir Altersspuren an Bauten sehen, eigentlich der stärkste moderne Denkmalwert ist, weil er eben die Emotionen anspricht und so allgemein zugänglich ist. Und was mich eigentlich immer interessiert hat, aus der Denkmalpflege kommend, warum sind uns Dinge eigentlich wichtig und warum bewegen uns Dinge und warum schützen wir Objekte und warum liegen die uns am Herzen? Und da finde ich schon, dass diese Urban Exploration einen anderen Zugang bietet als die klassische Denkmalpflege, die ja sehr stark auf Erhaltung und auch auf Kanon abzielt und wo man, finde ich, erkennen kann, dass es eben nicht nur um Identitäten gehen kann, um nationale Identitäten, um Geschichtskonstruktionen, sondern dass es ein viel vielschichtigeres Phänomen ist, das hinter dieser Wertschätzung von alten Objekten steht sozusagen. Und damit wollte ich mich eigentlich so ein bisschen beschäftigen, also was das eigentlich genau ist, also was die Leute eigentlich treibt, warum denen das so wichtig ist, dass sie ja völlig verrückte Dinge tun, ne? Und was die daraus beziehen. Und tatsächlich habe ich deswegen 2011 das erste Mal, mir ist mit Schrecken aufgefallen, dass das 10 Jahre her ist, damals mal ein Studienprojekt einfach dazu gemacht an der TU in Berlin, wo ich damals gearbeitet habe bei der Stadt- und Regionalplanung, um einfach mal ganz praxisbezogen zu gucken, woher kommt eigentlich diese Faszination? Wir haben uns dann auch damit beschäftigt, wo liegen eigentlich die Grenzen dieser Faszination? Weil es ist ja nicht so, auch bei Urban Exploration, dass jetzt jedes Objekt, das irgendwie vergammelt ist, cool ist. Ne? Es gibt da ja schon auch Grenzen. Ne? Da, glaube ich, kann man schon ganz viele Dinge weiter untersuchen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und dann habe ich mich immer mal wieder damit beschäftigt in den vergangenen Jahren, bin aber nie so ein knallharter Urban Explorer geworden oder so. Dass ich weiß nicht, ob ich dafür vielleicht auch einfach zu faul bin. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und da steht zufällig ein altes Dings rum, dann gucke ich mir das natürlich an. Ich bin neugierig. Also ich meine, ich glaube, die meisten Denkmalpfleger werden Denkmalpfleger, weil sie denken, super, dann kann ich da endlich überall reingehen und anfassen und rumbrödeln und so. Also das ist ja schon so eine Grundmotivation unseres Jobs. Aber ich bin dann nicht so diejenige, die dann irgendwie noch ein Fenster einschlagen muss und dann da oder in so einer Nacht- und Nebelaktion sowas so Zäune übersteigt. Also ich glaube, da bin ich dann auch zu langweilig für.
Also bei mir ist es ähnlich, wenn ich da an so ein verlassenes Gebäude rankomme, weil es mir zufällig begegnet, dann interessiert es mich. Und dann will ich drum rumlaufen und wenn man dann ganz leicht reinkommen könnte, dann mache ich das ab und zu auch. Ja. Aber mir ist es noch nie eingefallen, dass ich dann jetzt Bilder mache und die im Internet poste, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir das gerne an, ja, aber ich bin da noch nie aktiv Teil davon gewesen. Aber da steigen wir in die nächste Frage ein, nämlich ob man selber in Ruinen einsteigt oder im Netz Bilder und Videos des Verfalls konsumiert. Da gibt es im englischsprachigen Raum ja diesen suffisanten Begriff Ruin Porn, der immer sehr prominent verwendet wird, der darauf abzielt, dass Ruinenbilder eben eine große Wirkmacht haben und vielen Betrachtenden auslösen können. Das hast du ja gerade schon mal auch so angerissen. Warum machen Menschen das eigentlich? Was fasziniert da so sehr am Verfall?
Ich denke, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das so plakativ zu sagen. Das hast du ja auch eben schon gesagt. Also erstens, weil es ein wahnsinnig breites Feld ist, ne? Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die, deswegen sind die Motivationen auch sehr unterschiedlich, ne? Es gibt ja auch innerhalb der Urban Exploration praktisch verschiedene Untergruppierungen, irgendwelche Leute, die lieber auf Dächern rumkraxeln, dann die lieber in U-Bahn-Schächten rumlaufen. Also das ist ja ein breites Feld und ich denke, oft hat es auch was mit diesem, gerade auch mit diesem Semi-Legalen zu tun, das ist sehr unterschiedlich angesiedelt. Was du gerade angesprochen hast mit dem Ruin-Porn, finde ich immer relativ problematischen Begriff, weil er natürlich Darüber sprachen wir auch schon vorher, über diese Mechanismen des Abwertens, ne, weil es natürlich klar diese Kommerzialisierung anspricht, die da natürlich stattfindet. Das muss man sich ja überhaupt nicht vormachen. Also wenn man das einmal bei Amazon eingibt oder sowas, kriegt man ungefähr 10.000 Bandkalender, Kaffeetassen, T-Shirts, keine Ahnung was zu dem Thema angeboten. Was man dabei aber so ein bisschen aus den Augen verliert, ist, dass ich schon glaube, dass es Menschen gibt, die da ernstzunehmende Emotionen mit verbinden. Ne? Und das wird halt durch solche Begriffe, glaube ich, oft überdeckt. Und damit kommen wir natürlich zurück zu deiner Frage, was das für Emotionen sind. Und das wiederum lässt sich, finde ich, ganz schwer festmachen. Also es gibt da ja verschiedene Ansätze. Also im Grunde wird in der Forschung oft von Atmosphären gesprochen. Natürlich geht es um das Thema der Nostalgie, gerade auch in Bezug auf Industrieruinen, so eine Industrieromantik, den Begriff gibt es ja inzwischen auch. Also, dass man vielleicht auch verschiedenen, also vergangenen Gesellschaftsstrukturen irgendwie so ja, darüber nachdenkt. Ich glaube, ganz oft geht es aber auch um so persönliche Begegnungen. Ne? Also, wenn man sich die Berichte von Urban Explorern anguckt, sind das oft sehr persönliche Beschreibungen, wo sie eigentlich eher darauf eingehen, was sie sich für Vorstellungen von dem Leben an diesem Ort machen. Also es ist ein ganz persönliches Nachempfinden auch oft historischen Vorstellungen, also von Geschichtsbildern vielleicht auch, von Geschichtsmöglichkeiten oder sowas, die sie sich da imaginieren. Und das ist auch ein bewusstes Imaginieren in den meisten Fällen. Und das finde ich schon sehr interessant. Und ich finde, das ist auch als Phänomen ernst zu nehmen über dieses Ruin-Porn-mäßige hinaus.
Da sind wir auch wieder bei den qualitativen Abstufungen, von denen du vorhin gesprochen hast. Ne? Also welche Materialität ist jetzt diejenige, die da sehr viel Wert, der wie viel Wert beigemessen wird? Und das ist ja meistens die, ich finde noch etwas vor, das mir von diesem Leben ein Zeugnis bringt. Ja, sei es irgendwie eine stehengelassene Kaffeetasse oder dass da in der Fabrik noch irgendwo ein Mantel hängt oder da noch Unterlagen rumliegen oder sowas. Dass man das Gefühl hat, da ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Das scheint ja häufig durch in den Beschreibungen. Ne?
Genau. Also ich denke, diese Spuren sind halt ganz wichtig. Und was da witzigerweise dann auch oft eine Rolle spielt, ist der Begriff der Authentizität. Und der ist natürlich gerade im Bereich der Urban Exploration, auch wenn wir zum zweiten Teil dieses Phänomens gehen, das eben ja nicht nur daraus besteht, in den meisten Fällen dahin zu gehen und sich das anzuschauen, sondern auch darüber zu kommunizieren im Internet, entweder verbal oder mit Bildern, dann bekommt dieser Begriff der Authentizität natürlich was sehr Schillerndes. Ne? Weil auf der einen Seite geht es eben um dieses ja, gefühlt authentische Nacherleben von etwas, was eben, wie du das gerade geschildert hast, dadurch verstärkt wird, wenn da eben noch Spuren sind, die eben aussehen, als wären sie übrig geblieben. Ne? Also also inzwischen ist das ja tatsächlich so, dass künstlich Spuren auch gelegt werden, gerade in Objekten, die für fotografische Settings irgendwie sehr attraktiv sind. Aber im Grunde geht es um dieses Vorfinden von diesen authentischen Spuren. Und das Witzige ist ja aber dann tatsächlich, wenn man sich dann dieses Kommunizieren und insbesondere die Fotografie anguckt, dass um diese authentischen Spuren festzuhalten und wiederzugeben im Bild, dann auf einmal Mechanismen genutzt werden, die eigentlich ja sozusagen verfälschend sind. Also dass natürlich ganz klar auch bildmanipulativ dann vorgegangen wird, um eben diese authentische Stimmung sozusagen wiederzugeben. Und das finde ich eigentlich auch in Bezug auf diesen Authentizitätsbegriff, mit dem wir in der Denkmalpflege natürlich auch ganz viel arbeiten, sehr spannend, was damit dann passiert auf den unterschiedlichen Ebenen.
Genau, der natürlich immer so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen ist. Ne? Aber es scheint echt wichtig zu sein, dass man irgendwie Authentizität fühlt und das aber auch darstellen kann, wo wir, glaube ich, bei einem ganz wichtigen Punkt sind, was dieses Phänomen ausmacht, nämlich das medial irgendwie darstellen, transferieren, was man an dem Ort vorgefunden hat. Das geht ins Überzeichnende. Da kamen wir dann so HDR-Fotografie ganz prominent oder hohe Kontraste oder auch geringe Sättigung, über die man ja dann auch wieder sehr viel Tradiertes sagen kann, ja, was sich da schon irgendwie in Bildtradition so eingeschrieben hat, dass Schwarz-Weiß-Fotografie Stillstand bedeuten kann oder dass man mit HDR, was ja ganz inflationär innerhalb dieses Phänomens irgendwie ständig verwendet wird, so eine Übernatürlichkeit erzeugen kann, ja, die dann, sage ich jetzt mal, aus dem Vokabular aus dem Feld mythisch wirkt oder eine Atmosphäre erzeugt und genau das quasi überbetont, was man da vor Ort finden will, oder?
Genau, also das ist sehr spannend, finde ich auch, gerade als Kunsthistorikerin, dass es praktisch so eine Tradierungslinie gibt, ne? Auch aus der klassischen Kunst, also wenn man sich zum Beispiel Caspar David Friedrich anguckt oder ja, Hubert Robert, also der ja irgendwie der klassische Ruinenmaler. Und da sieht man eben auf einmal, dass diese Bilder im Internet eigentlich an diese ganz klassischen Darstellungsmuster anknüpfen, ne? Und damit natürlich eben auch ganz klassische ästhetische Theorien im Grunde da bedienen. Also natürlich in erster Linie jetzt Edmund Burke, das Erhabene, ne? Also das Sublime, was da zitiert und wieder hochgeholt wird, ne? Was ich mich dabei natürlich auch immer frage, ist, inwieweit diese Bilder dann auch auf die Erfahrung zurückwirken, ne? Also ich meine, das ist vielleicht nochmal das mit der wechselseitigen Beziehung. Da gibt es ja auch interessante Texte zu der Wahrnehmung von Atmosphären, zum Beispiel von Plinio Preferro, der ein italienischer Philosoph ist, der eben ganz klar darauf abzielt, zu sagen, dass Atmosphären natürlich auch soziale Komponenten haben und dass wir mit unserem Wissen und mit unserem Wahrnehmungswissen sozusagen Dinge, also auch Atmosphären wahrnehmen. Und da spielen solche Bildtraditionen dann, glaube ich, schon auch eine gewisse Rolle, dass wir natürlich das wahrnehmen wollen, was wir erwarten und dass wir das dann natürlich auch wieder reproduzieren. Gleichzeitig, was ich aber auch sehr spannend finde, das ist ja, dass dieses Medium der Fotografie wird ja auch innerhalb dieser Community dann tatsächlich wieder kritisch reflektiert, ne? Also das ist ja inzwischen wirklich ein sehr verschachteltes Konstrukt. Und gerade das, was du gerade erwähnt hast mit der HDR-Fotografie, das ist ja hoch umstritten innerhalb der Community, wie man das überhaupt machen soll oder nicht. Und eines meiner Lieblingszitate ist aus so einem Urban Explorer Fotoblog, wo einer der Beteiligten dann sagt, ja, die HDR ist die Panflöte in der Fußgängerzone der Fotografie. Und das sagt halt einfach alles. Ich finde das wirklich ein schönen Vergleich. Aber das zeigt halt auch diese, wieder das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es halt einfach eine sehr vielschichtige Community ist und man vielleicht nicht von so einer klaren Szene sprechen kann, sondern da.
Ja, es ist oft schon irgendwie viel mehr so eine Praxis des Besuchs eigentlich, die sehr viele verschiedene Facetten beinhalten kann, auch verschiedene Dinge, die man sehen möchte. Aber wie du gesagt hast, was ja sehr spannend ist, ist, man hat zum einen so vorgefertigte Bilder, die sich schon in der Romantik verorten lassen. Dann hat man Bilder, die sich dann in der Zirkulation online da verdichten. Ja, also man konsumiert da Bilder von einem Ort, bevor man ihn gesehen hat, die sich natürlich dann auch wieder ins eigene Wahrnehmen einschreiben. Ne? Aber was vielleicht noch wichtig wäre jetzt für die Zuhörerinnen ist, es geht ja hier nicht nur um romantische Bildtraditionen, sondern, wie du vorhin gesagt hast, es sind ja moderne Ruinen und du hast Industriebauten angeschaut, sind ja was anderes, sind auch denkmaltechnisch gesprochen oder architekturtechnisch gesprochen nicht unbedingt Ruinen, denn sie sind ja zum Teil noch intakt. Ne? Also man muss jetzt nicht die romantische Burgruine oder die Ruine Eldena in Greifswald vor sich haben, sondern das sind ja oft ganz andere Motive. Und du hattest so Gesellschaftsvorstellungen vorhin angesprochen. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nochmal darauf einzugehen, was insbesondere moderne Ruinen so auslösen können. Ne? Also wenn wir jetzt so den Begriff Anthropozän mal in den Raum werfen und du hast vorhin Utopie- und Dystopie-Vorstellungen angesprochen.
Ich meine, dieses ganze Thema der Utopien ist ja, hat ja momentan wahnsinnig Konjunktur. Ne? Also wenn man irgendwie guckt, was da im Moment veröffentlicht wird, auch auf ganz vielen verschiedenen Feldern, finde ich das schon spannend. Und es gibt ja von Sigmund Baumann dieses Buch Retrotopia. Der macht ja auch dieses lustige Vexierspiel auf sozusagen. Ne? Also Utopie ist ja eigentlich prinzipiell was Zukunftsgerichtetes, aber so klar lässt sich das nicht mehr benennen. Ne? Also was ist eigentlich unsere Liebe zur Vergangenheit? Ne? Oder warum formuliert sich sowas eher in die Vergangenheit als in die Zukunft? Das ist, glaube ich, schon ein spannendes Phänomen. Und ich finde, das Interessante bei dieser Industrieromantik ist aber, glaube ich, nochmal was anderes als das, was Sigmund Baumann meint. Weil ich glaube, dass ein Teil dieser Begeisterung tatsächlich in einer Begeisterung für das Utopische einer vergangenen Zeit liegt. Ne? Also und das ist nochmal was anderes als dieses Retrotopische von Sigmund Baumann. Also das ist eigentlich gerade dieses Zukunftsgewandte, ist, was vielleicht auch ja so einen besonderen Reiz in so einer ansonsten eher retrotopischen und nostalgischen Zeit ausmacht. Es gibt auch ein ganz tolles Buch von Svetlana Boym zu Nostalgie, die auch viel über dieses Phänomen schreibt. Und ich selber habe mich auch gerade ein bisschen damit beschäftigt, wenn man zum Beispiel guckt, was jetzt die Bewegung zur Aufwertung zum Beispiel des Brutalismus, also Architektur, also große Architekturformen der 60er und 70er Jahre, wenn man, die werden ja momentan, also befinden sich ja auch, würde ich sagen, in einem Aufwertungsprozess. Und auch wenn man sich da anschaut, was die Menschen begeistert, dann ist das eigentlich oft auch was Ähnliches. Also dann geht es teilweise, sprechen die Leute über sowas wie die heroische Form oder solche Dinge. Und das ist natürlich auch wieder was, wo man so ein bisschen zu Burke und dem Erhabenen zurückgehen könnte. Und dieses wahnsinnig zukunftsoptimistische, dass diese Bauten auch in ihrem Scheitern sozusagen noch ausstrahlen. Also ich glaube, dass das schon eine bestimmte Rolle spielt, auch wenn ich das jetzt an dieser Stelle nicht knallhart belegen könnte.
Bei mir ist das ja irgendwie total zentral, deswegen habe ich nochmal, also du hast einen Aufsatz damit auch geendet mit Baumann, das fand ich total passend auch auf das, was ich mache, weil meine Monumente in Ex-Jugoslawien, die sind ja alle enorm brutalistisch und das ist ja genau das, was mich da so dran interessiert, ist das in der Beschreibung fasziniert, einerseits diese Zukunftsgewandtheit dieser Bauten und die Utopie, die sie versinnbildlichen sollten und gleichzeitig das Scheitern, das da auch mit reinspielt durch den vermeintlichen Leerstand. Okay, aber Ästhetik und Atmosphäre sind zwei Begriffe, die jeweils sehr unterschiedlich aufgefasst werden können und schon das Potenzial zu langen Fußnoten haben können. Von Seiten der AkteurInnen in der Urban Exploration werden diese Begriffe in vielen Eigenbeschreibungen recht selbstverständlich verwendet. In deiner Forschung hast du diese Begriffe sehr einleuchtend definiert, wie ich finde, nämlich als fundamentale Formen der Wahrnehmung, so im weitesten Sinne auf Baumgarten zurückzuführen, die sich dann intersubjektiv verdichten können und wo wir wieder beim Thema dieser Reihe sind, als Emotionspraktiken gelesen werden können. Also gefühlte Atmosphären sollen mit bearbeiteten Bildern und Videos, mit Texten zum Ausdruck kommen. Und der Medieneinsatz, so lese ich das auch ein bisschen, hilft dabei, diese Gefühle lesbar zu machen.
So würde ich das verstehen wollen, oder ich denke, das ist zumindest irgendwie ein Tool, sich das auch für einen selbst als Forscher greifbar zu machen. Weil das ist ja tatsächlich das Problem, wenn man sich damit auseinandersetzt, also sei es Ästhetik oder auch Atmosphären, dass das ja Dinge sind, die extrem schlecht greifbar sind, wenn man sich nicht auf der einen Seite total formal-ästhetische Ebene begeben möchte, die, wie ich finde, nicht wahnsinnig zielführend ist, oder auf der anderen Seite in einem rein phänomenologischen Raum bleiben möchte, der philosophisch total spannend ist, aber sehr schwierig rückzukoppeln mit Phänomenen des Alltags sozusagen. Ne? Und, und da finde ich eben diese Analyse von diesen Ausdrucksformen tatsächlich, eine dichte Analyse in der gegenseitigen Rückkopplung, finde ich einen Weg, sich diesen Dingen, diesen Phänomenen anzunähern. Ich glaube, man kann ja eh nie sagen, so ist es jetzt. Aber ich glaube, man kann daraus vielleicht sowas wie Linien destillieren sozusagen und versuchen, diesen Phänomenen sozusagen näher zu kommen, auf einer Ebene, die vielleicht auch über dieses rein Subjektive hinausgeht, weil, also wie gesagt, wenn man jetzt nicht rein phänomenologisch rangehen möchte und sich fragt, wie sieht es eigentlich auf einer gesellschaftlichen Ebene aus, dann muss man halt dieses Subjektive irgendwann verlassen. Und der Weg dahin, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich habe eben versucht, das über diese Medien auch zu lösen.
Ja, aber man könnte jetzt auch ganz radikal ja nochmal von einer medienwissenschaftlichen Perspektive herkommen und könnte sagen, also zum Beispiel Jens Eder hat das gesagt, es gäbe Hot Images, also Bilder, die stark affektgeladen sind, was wir jetzt bei Bildern des Verfalls natürlich definitiv haben, durch alles das, was wir jetzt schon besprochen haben, was man reindenken kann. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir Social Media primär als Orte der Selbstdarstellung lesen oder als Orte, an denen Likes eingefangen werden können, an denen man sozusagen Erfolg mit seinem Content haben möchte, dann sind natürlich solche affektgeladenen Bilder Gold wert, sage ich mal. Und dann könnte man es auch einfach darauf zurückführen, dass solche Bilder halt sehr viel Erfolg haben.
Genau, und ich denke, es ist halt immer die Frage, was einen daran interessiert. Ne? Also ich denke, man kann das Ganze natürlich auch als kommerzielles Phänomen betrachten. Das ist total legitim. Ne? Und hat sich ja auch, also das ist ja auch ein Feld, das sich wahnsinnig stark entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist aber nicht das, was mich daran interessiert. Ich glaube, so würde ich das eher formulieren. Also ich glaube, man kann das, man kann andere Sachen daran finden. Ich finde halt gerade eben dieses, also das, was ich eigentlich so unterstelle, eben diese, oder was du auch gerade gesagt hast, dieses doch Authentische, das darunter liegen kann. Ne? Und dazu zu untersuchen, was ist das eigentlich, finde ich einfach spannender als Frage. Ja. Aber
ich denke, ich meine, Authentizität ist so ein Modebegriff geworden, der sehr häufig verwendet wird, vorhin wie die Utopie auch und die Rückgriffe und Nostalgie auch. Und letztlich passt es aber doch auch ein bisschen so in unsere Zeit und das Mediennutzungsverhalten. Also wenn wir ganz zurückgehen auf die 90er Jahre und Felix Gattari, der gesagt hat, es gibt Medienästhetik, das bedeutet, man nähert sich dem an, aber gleichzeitig entsteht da immer wieder etwas Neues draus. Also man versucht, Individuationen zum Ausdruck zu bringen.
Genau, das ist auch das, was ich mit dieser Reproduktion meinte vorhin. Ne? Also das ist ja schon fast, also es bringt einen als Forscher ja auch manchmal einen Rand der Verzweiflung. Also wie austauschbar das dann teilweise auch wirkt. Ne? Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was für ein Phänomen ist das noch? Und ich finde, da muss man sich auch als Forscher und Forscherin natürlich auch selbstkritisch fragen, was ist dieses Phänomen und was möchte ich da drin sehen? Ne? Das ist ja auch immer, denke ich, eine Sache, dass man sich ja auch selbst da immer wieder überprüfen muss. Aber ich denke eben auch, dass das so ein Wechselspiel ist. Ne? Also dass nur weil das eine Reproduktion natürlich ist, heißt das nicht, dass eben da drin sehr persönliche Zugänge eben auch stecken.
Ja, genau. Also die Wichtigkeit gibt es, halten wir fest. Für einige Akteure gibt es das und die Emotionspraktik ist da, wenn sich das vermeintlich auch annähert oder kanonisiert. Also diese gefühlte Authentizität ist da und das ist an verlassenen Orten vornehmlich dadurch gegeben, dass sie halt nicht kuratiert wirken, dass man das Gefühl hat, dieser Eindruck, dieser Besuch ist gerade subjektiv, man erarbeitet sich den Ort sozusagen selbst. Und wenn wir jetzt auf deine Disziplin, die Denkmalpflege, zurückgehen, dann klingen solche Abgrenzungen von kuratierten Orten oder von restaurierten Orten, wie sie da gesucht werden, für mich als Außenstehenden jetzt schwierig handhabbar in der Umsetzung. Also die Betonung von Leerstellen, dass man dort medial Individuationen zum Ausdruck bringen kann. Das kann ja im Einzelfall unterschiedlichste Motive haben, von Geschichtsinteresse bis Abenteuerlust. Aber letztlich können solche individuellen Zugänge ja eine Sichtbarmachung dieser Orte evozieren, ja, und können dann dadurch auch der Konstruktion von kulturellem Erbe dienen, denke ich. Pablo Arboleda hat gesagt, er würde Urbexer als Heritage Activists bezeichnen, eben dadurch, dass sie Sichtbarkeit und Sinn stiften und dadurch eben auch Kulturerbe auch mitkonstruieren. Ne? Jetzt wäre die Frage, das ist ja alles sehr, sehr vage und sehr subjektiv. Wenn wir jetzt diesen Verfall selbst, wenn der Verfall selbst schützenswert wird, was ja in jüngerer Zeit Caitlin de Silvey sehr prominent als Curation of Decay dann formuliert hat für die Denkmalpflege. Welche praktischen Problemfelder ergeben sich da für eure Arbeit?
Ich finde das, also ich stimme damit total überein. Also für mich, denke ich, ist dieses Urban Exploration und deswegen habe ich mich damit ja auch beschäftigt. Das ist natürlich eine Form von Inwertsetzung, würde ich jetzt mal sagen, und auch von Sinnstiftung. Und das ist ja eigentlich schon was Denkmalpflege im Kern eigentlich sein sollte, ne? Und beinhaltet. Jetzt ist es natürlich erstmal so, dass sobald du halt in die tatsächlich in die institutionalisierte Denkmalpflege reingehst, bist du ja auch irgendwie überhäuft mit einem mit einem Gesetzesapparat, an den du dich dann irgendwie halten musst. Das macht die ganze Sache schon mal wahnsinnig schwierig auf so einer legislativen Ebene. Auf einer praktischen Ebene ist natürlich dieses, ja, wenn ich es jetzt mal vergammeln lassen nennen würde, schon mal total schwierig, wenn wir auf so eine, ja, also was in der Denkmalpflege mal als erstes genannt wird, ist eigentlich Verkehrssicherheit. Ne? Also wenn wir auf solche, also im Grunde kommt man erstmal auf solche Ebenen, ne? Also dass man sagen kann, okay, wenn wir nichts mehr tun, dann ist das irgendwann nicht mehr verkehrssicher, wer haftet dafür, dass das dann, dass sich Leute da wehtun. Das wäre so eine ganz pragmatische Ebene. Ich finde, eine viel interessantere ist aber eigentlich die theoretische Ebene, wo auch Caitlin de Silvey, glaube ich, an ihre Grenzen stößt. Das ist nämlich, bin ich bereit, diese Prozesse bis zum Ende weiterlaufen zu lassen? Und was bedeutet das eigentlich und wo hört das auf? Das ist auch das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wie lange hat eine Ruine eigentlich diesen Charme einer Ruine? Und wann ist das nicht mehr so? Ne? Und da sagt ja tatsächlich auch Alois Riegel 1903 in seinem modernen Denkmalkultus schon, der hat das Problem in Bezug auf seinen Alterswert ja auch schon erkannt und sagt halt, ja, aber ein Haufen Steine, der evoziert halt keine Emotionen mehr, weil man kann es nicht mehr lesen. Ne? Also und dadurch sind dann auch keine Emotionen mehr da. Ne? Und Caitlin de Silvey schlägt dann ja eben vor, diese Transition, wie sie es nennt, also dieses Transformieren, dieses Städte, das eigentlich mit Sinn zu behaften, dass man nicht mehr einen festen Zustand festlegt und sagt, das ist jetzt der Zustand, den wir haben wollen und den haben wir, weil der für uns historisch total wichtig ist, sondern dass sie sagt, gerade dieser Prozess ist eigentlich das, was wir mit Sinnhaftigkeit belegen. Und das kann man natürlich machen, das finde ich einen total spannenden Gedanken, aber auch da ist natürlich das Problem, wie lange geht das? Wann hört das auf? Also sie schildert das ja auch an ganz praktischen Beispielen, dass das natürlich irgendwann stößt man immer an seine Grenzen und man überlegt, muss ich nicht doch irgendwo intervenieren? Und ich denke, das ist dann, finde ich, tatsächlich der Moment, wo man merkt, ja, dass wir aus der Sache leicht nicht rauskommen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel die Urban Explorer anguckt wieder und sich anschaut, was es da für Stimmen dazu gibt, dann äußern sich ja ganz viele in ihren Blogs auch so, dass sie sagen, ich möchte, dass dieser Ort so erhalten bleibt. Ne? Und zwar in diesem ruinösen Zustand. Ne? Und auch mit ihrem eigenen Verhaltenskodex, mit diesem Leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Das ist ja sowas wie Denkmalpflege auf einem Low-Level sozusagen. Das ist ja dieses Null-Intervenieren, ne? Was ja schon auch diesen Erhaltungsanspruch irgendwie formuliert. Ne? Also deswegen bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob dieser Ansatz der Making Meaning of Transformation nicht eine Falle ist oder auch eine Illusion, ne? Sondern das ist halt eigentlich eher so eine, die Leute wollen das halt genau in diesem vergammelten Zustand haben, aber wenn es dann jetzt zu vergammelt ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ne? Und, und da kommen wir dann natürlich zu so ganz ästhetisierenden Sachen wie dem neuen Museum in Berlin halt wieder zurück. Ne? Und das gibt es dann in der Denkmalpflege ja schon, dass man dann halt sagt, so ja gut, dann restauriere ich das halt so, dass ich irgendwie schön die Zeitschichten hier habe und fixiere die so und habe dann irgendwie so einen Alterswert. Ne? Und, aber also wie gesagt, ich glaube, das lässt sich so einfach, also hat man jetzt auch in der Länge der Antwort gemerkt, ja. Lässt sich, glaube ich, so einfach nicht fassen, aber ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir denken, wir wären bereit, den Verfall zu akzeptieren. Ich glaube, und zwar in seiner Unbegrenztheit. Also ich glaube, so weit sind wir, glaube ich, einfach noch nicht. Sondern ich glaube, wir finden es schön, wenn es ein bisschen verfallen ist. Aber die letzte Konsequenz daraus zu ziehen, zu sagen, ja gut, wenn es weg ist, dann ist auch okay. Ich glaube, das ist schwierig zu denken, scheinbar.
Ja. Also das Ganze ist schon mehr als Ruin Porn oder Teil der Gesetze der Medienästhetik, der Selbstdarstellung oder was online eben gut funktioniert und gern geteilt wird. Vor allem sind es wichtige Sinnstiftungen für die AkteurInnen. Sie erfahren und gestalten Räume, in denen sie Emotionen vorfinden. Und das ist ja letztlich was sehr Persönliches. Also danke für diese Einblicke. Was würdest du abschließend sagen, was Urban Exploration für die Denkmalpflege ist?
Ja, ich find das ja immer ganz spannend, wenn man, und das weißt du ja auch, dass ich mich mit dem Landschaftspark Duisburg Nord beschäftigt habe. Und das finde ich, ist ja auch ein total spannendes Beispiel, weil das ist ja das Gegenteil von einem nicht kuratierten Ort. Ne? Also das ist ja ein Kunstwerk eigentlich, also ein Gesamtkunstwerk, ein gartengestalterisches Kunstwerk. Und trotzdem scheint das aber viele dieser Qualitäten nach wie vor zu haben und ähnliche Emotionen zu triggern. Und das finde ich total spannend, weil man da auch nochmal gucken kann, okay, woran liegt das denn eigentlich? Ne? Und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so eine Offenheit, ne? Also die verschiedene Zugänge einfach ermöglicht. Ne? Und da gibt es ja auch diesen Text von Steve Watson und Duncan Light heißt der, glaube ich, über die Ruinenwahrnehmung. Die sprechen ja wieder über klassische Burgruinen und machen sich eben auch Gedanken darüber, warum ist das eigentlich so ein emotionales Ding? Ne? Und die gehen halt, ja, die gehen ganz stark von dieser Raumwahrnehmung aus. Ne? Also schon allein, dass man auch rumlaufen kann, wie man möchte und nicht irgendwie so einem Parcours folgt. Und jetzt gucken Sie mal, in Raum 1 passiert das und in Raum 2. Und natürlich kriegen Sie erst die historischen Hintergründe und ganz am Schluss ist irgendwie whatever. Sondern dass man sich da halt einfach selbst so durchwurschtelt. Ne? Und ich glaube, das sind schon alles Dinge, die ich total nachvollziehbar finde. Und ich finde, da kann man sich dann natürlich auch Gedanken machen für die Denkmalpflege oder sprich für Museumswissenschaften, weil also meistens geht es dann ja eher um Erinnerungsorte tatsächlich als um reine Denkmale, wie man solche ja, Qualitäten sozusagen auch auf andere Orte anwenden kann. Ne? Also wie man sich zum Beispiel, wie man diese Offenheit eben zum Beispiel bewahren kann, möglichst weit, ohne sich dabei zu verraten, sozusagen.
Das war Feinfühlig, das Kolloquium zum Hören am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Freiburg.
Mit diesem Kulturtheoretiker oder dieser Theoretikerin würde ich eine WG gründen.
Ja, das fand ich eine besonders witzige Frage, weil ich bin echt der schlechteste WG-Mitbewohner der Welt. Trotzdem würde ich jetzt sagen mit Pierre Bourdieu, aber er tät mir jetzt schon leid.
Andererseits wäre man dann natürlich auch konstant Studienobjekt.
Ja, und wir würden uns natürlich hassen.
Ja, dann vielleicht mit diesem Kulturtheoretiker würde ich mich gerne streiten. Wäre das dann auch, Herr Bourdieu?
Ja, genau. Ich dachte auch, ja, das wäre dann eher Adorno. Vielleicht sollte ich lieber mit Adorno zusammenziehen. Ich weiß es auch nicht.